Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Heute blicken wir nach Bern, wo derzeit in der Nationalbibliothek die Bühnenbildnerin Muriel Gerstner ihr Projekt »Zu bösen Häusern gehen« zeigt. Sie bezieht sich dabei auf ein Hegel-Zitat, der sagt, man meint, wenn das Denken über den gewöhnlichen Kreis der Vorstellungen hinausgeht, so gehe es zu bösen Häusern. Ich begrüße Sie zur folgenden halben Stunde. Mein Name Dagmar Walser. Das Bundesamt für Kultur hat Muriel Gerstner eingeladen, vor einem Jahr in Prag an der Quadrinale für Bühnenbild und Theaterarchitektur die Schweiz zu vertreten. Eine hohe Auszeichnung und keine leichte Aufgabe, will man nicht einfach eine Präsentation von Bühnenmodellen, Skizzen und Zeichnungen zeigen. Und das wollte Muriel Gerstner nicht.
Die größte Herausforderung und auch das größte Geschenk war, dass ich totale Freiheit hatte zu machen, was mich interessiert hat. Ich habe mich dann dazu entschlossen, zu versuchen, etwas darüber zu sagen, was Schaffensprozesse im Schreiben, im Theater sind, und habe mir überlegt, was ist wirklich zentral für uns. Und zentral für uns ist natürlich immer und ohne Ausnahme Sprache. Also dass es um Sprache geht, dass es um auch die Schwierigkeit geht von Ausdruck, von Kommunikation, aber auch darüber, dass das natürlich auch die Chance ist, dass überhaupt Gespräche, dass überhaupt Kultur weitergetrieben wird, dass Theater weitergetrieben wird, ist ja immer, dass man etwas nicht abschließen kann, also dass man nicht endgültig was sagen kann und wegen dem inszenieren wir seit 400 Jahren Shakespeare-Stücke. Also das heißt, es geht immer um ein Vorwärtstreiben, um ein Scharnier an einer bestimmten Stelle einer Zeit, wo man versucht, Dinge zu greifen oder Dinge, die einen umtreiben, in eine andere Form zu bringen. Und deshalb war die Konstruktion folgende, dass ich mir gedacht habe, ich habe zwei gute Freunde, die beide obsessiv schreiben und deren Arbeit auf beiden Seiten wahnsinnig wichtig für meine Arbeit ist, nämlich auf der einen Seite die der Kulturtheoretikerin Elisabeth Bronfen und auf der anderen Seite die des Autors Händel Klaus, dem wir drei Texte zu Uraufführungen verdanken. Also wir, das ist der Regisseur Sebastian Nübling, der Theatermusiker Lars Wittersagen und ich. Wir arbeiten seit 8 Jahren eigentlich kontinuierlich zusammen und ausschließlich. Und dann dachte ich mir, also ich möchte diese beiden Menschen, also Klaus und Elisabeth, die so wichtig sind für meine eigene Bildproduktion, gerne in die Mitte dieses Projekts stellen und habe sie gefragt, ob sie bereit wären, A, an einem Buch mitzuarbeiten und für dieses Buch zu schreiben. Und zwar jeder auf seine Art und Weise, nämlich Klaus mit einem natürlich literarischen Text und Elisabeth mit einer theoretischen Reflexion. Und gleichzeitig wollte ich die beiden aber auch dabei fotografieren, wie sie schreiben. Mich hat einfach interessiert, was passiert, wenn man da so einen Blick drauf hat. Und habe mir dann ein Narrativ zurechtgelegt und ein Objekt gebaut für die beiden mit einer riesigen Tischplatte, die getrennt ist durch eine Wand. Das heißt, die beiden sehen sich nicht, sie sind in einer Kammer drin, also geschlossen. Hüben Elisabeth, drüben Klaus. Und die Idee war, dass Sebastian Nübling, Lars Wittersagen und ich dann draußen warten drauf, was da für Texte rauskommen. Und gleichzeitig vielleicht auch ab und zu mal was reingeben. Und also, dass diese ganze Schreibgeschichte ist wie ein endloser Transformator. Also Texte entstehen und gehen raus und Bilder kommen rein und dann geht das einfach endlos weiter so. Das war die Grundausgangslage.
Von dieser Schreibinstallation hängt am Eingang der Ausstellung in Bern ein großes Bild. Von oben fotografiert, auf der einen Seite Händel Klaus und wie er sich eingerichtet hat, mit Papier und Feder. Man sieht, wie er mit seiner krakligen Schrift schon Zettel gefüllt hat, 2 Stempel, ein paar Bilder. Auf der anderen Seite hat sich Elisabeth Bronfen niedergelassen, mit Computer, Walter Benjamins Ursprung des Trauerspiels, ihren Schreibrequisiten. Diese Szene, quasi die Urszene der ganzen Arbeit, sei, so erklärt Muriel Gerstner, wie so viele Urszenen in der Geistesgeschichte, verloren gegangen. Die Künstlerin hat sich zu helfen gewusst, ist sie doch eine geschickte Erfinderin von Welten und eine gefitzte Fährtenlegerin. Und deshalb geht ihr Narrativ für zu bösen Häusern gehen folgendermaßen weiter.
Dafür aber sind dann die beiden Gehilfen aus Händel Klaus' ersten Stück, das wir aufgeführt haben, Wilde Mann mit den traurigen Augen, Emil und Hanno Flick, gespielt von Tim Porath und Peter Knag, eingesprungen als Gehilfen und haben sich auf die Suche gemacht nach diesem verlorenen Objekt. Und das ist das, was man dann sowohl in Bern jetzt sehen kann, als auch in Prag gesehen hat. Das ist diese Kammer der Gehilfen. Und da wohnen die beiden oder haben gewohnt. Sie sind mittlerweile leider auch verschollen und haben uns die geborgenen Objekte aus diesen Schreibstuben hinterlassen und Fotos, die sie glücklicherweise noch machen konnten.
Was ist ein Schaffensprozess? Wie funktioniert Kreation? Wie entsteht Kunst? Wie ein Theaterabend? Was bringt Kunstschaffende überhaupt dazu, sich immer und immer wieder auf den Weg zu machen, um etwas Neues zu schaffen? Zu versuchen, etwas festzuschreiben, etwas eine Form zu geben, im Wissen, dass nie das Ganze dabei zu haben ist. Es sei schon jetzt verraten, je mehr man sich auf Gerstners Arbeit einlässt, umso mehr Antworten oder besser Ahnungen kriegt man, wie sie selbst diese Fragen für sich beantwortet. Dass diese nicht einfach, nicht linear erzählbar und auch nicht immer eindeutig sind, muss man akzeptieren. Und wird dann reich belohnt durch ein anregendes Verweissystem, das so persönlich wie klug ist. Doch der Reihe nach. Gerstners Arbeit, zu bösen Häusern gehen, verlässt nicht nur frei nach Hegel die gewöhnlichen Kreise der Präsentation, sie ist auch von Anfang an eine gespaltene. Sie ist zweiteilig. Da ist einmal das Buch mit Texten von Muriel Gerstner, Händel Klaus, Elisabeth Bronfen und Shakespeare, mit einem Katalog ihrer Bühnen- und Kostümarbeiten der letzten 20 Jahre, mit Bildmaterial, das die Geschichte von der Schreibstube, die Muriel Gerstner für ihre beiden Freunde gebaut hat, bis zu jener Kammer der Gehilfen weitererzählen. Was man da erfährt, ist, dass die beiden obsessiven Schreiber Kontakt miteinander aufgenommen haben. Dass sich unter ihren Schreibtischen eine Art Teestube befunden haben muss, dass die beiden hinuntergeklettert sind und Krüge und Tassen mit Gips gefüllt haben, bevor sie verschwunden sind. Bevor uns Muriel Gerstner gleich selbst durch ihr böses Haus die Kammer der Gehilfen führen wird, verrät sie noch einen weiteren wichtigen Paten der Arbeit, Hitchcock und sein Film Psycho.
Dass der Film wunderbar ist, ist jetzt ein Gemeinplatz. Aber was viele Leute nicht kennen, ist, dass dieser Film auch einen Trailer hat. Und dieser Trailer, der hat mich einfach auf die Idee gebracht, dass diese Konstruktion von einem kleinen Ding zu einem großen Ding und zurück unglaublich viel freisetzt an Narration. Und zwar geht der Trailer so, also bevor man Psycho, also ich meine, bei mir war es umgekehrt, ich habe zuerst Psycho gesehen, dann den Trailer, aber das ist eigentlich ganz egal, weil er so gut gebaut ist, dass er in beide Richtungen funktioniert folgendermaßen. Also, man hört eine kleine vergnügte Musik und Hitchcock steht vor dem Motel, von dem wir ja alle wissen, was dann passiert ist in diesem Motel, hat eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte hervorgebracht, den Mord in der Dusche. Steht also vergnügt und gut gelaunt vor diesem Motel und sagt, guten Tag, ich möchte Sie jetzt gerne durch das Filmset von Psycho führen. Und das tut er dann auch. Und zwar ist das A, mit einer unglaublichen Ironie. B, ist er wie ein Museumsführer, der einen durchführt. Und C, ist er aber gleichzeitig auch der Hausherr. Also es ist wirklich eine Blaubartfigur, die sagt, hier dürft ihr reinschauen. Er macht dann so Türen auf und man wird durch dieses düstere Haus oben geführt. Man wird durch das Motel geführt. Er macht die Türen wieder zu, dann macht er Türen auf, guckt in die Kamera und sagt, nein, 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 da darf jetzt niemand reingucken, schüttelt mit seinem Kopf, macht die Tür also so wieder zu, dass wir nichts gesehen haben. Und am Schluss, und das ist wirklich auch extrem interessant, zieht er selber diesen Duschvorhang zurück, also indem er uns alles erklärt hat, was hier passiert ist, also er erklärt dauernd Spuren von Abwesenheit, sagt, passt auf, hier hat man was ganz Wichtiges gefunden und dort, aber nein, dazu kann ich jetzt nicht wirklich was sagen. Und am Schluss ist er derjenige, der den Duschvorhang wegzieht und dahinter ist die schreiende Frau, die nicht die Frau ist, die schon umgebracht wurde, sondern deren Schwester. Und dann dachte ich mir, das ist ein so unglaublich großartiger Gestus, dass man sagt, hier hat man ein leeres Haus, es ist voller Spuren und es erzählt so unglaublich viel in 6 Minuten. Also es setzt so viele verschiedene Bilder frei. Und in Wechselwirkung mit dem Film wird das natürlich, also das ist wirklich eine Verweismaschinerie. Das Ding produziert jetzt seit 60 Jahren Diskurs. Also wir sind ja heute noch, also Psycho ist in der Forschung. Es gibt endlose Filmszenen, die darauf rekurrieren. Dann dachte ich mir, wenn das gelingt, was zu machen, das wirklich nicht in sich total geschlossen ist, sondern nach außen atmet. Also das heißt, vom Objekt, von dieser Baukammer ins Buch zurück. Also die Behauptung, dass diese Baukammer Narration produziert, dass dort Texte gefunden wurden, die in einem anderen Zusammenhang geschrieben sind, dass man alle möglichen kleinen Verweise findet. Also es sind ja Verweise zum Teil auf unsere Bühnenbilder. Diese Kostüme der Zwillinge in Wildermann mit traurigen Augen sind wie ihrerseits wieder eine Referenz an Shining. Da war einfach meine Hoffnung, dass da wirklich was aufgeht, was in den Köpfen der Leute eigene Geschichten produziert und gleichzeitig aber auch die Idee greifbar wird, dass das nicht festschreiben ist, sowas.
Hinein also in den Ausstellungsraum. Doch bevor wir die Kammer der Gehilfen betreten können, müssen wir durch eine Art Schleuse. Warum das?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also das Bild zu bösen Häusern gehen, das verdanke ich einer Studie einer Warburg-Forscherin, Dorothee Bauerle, die Hegel zitiert, der dieses Bild zu bösen Häusern gehen braucht, eigentlich als Metapher für, wenn man sozusagen die normale Vorstellungswelt verlässt, dann würde man sagen, gehe das Denken zu bösen Häusern. Und mir hat das unglaublich gut gefallen, weil das natürlich genau das ist, was in der Moderne passiert ist. Plötzlich tauchen überall diese Bilder auf von Leuten, die sich in irgendwelche unheimlichen Architekturen einlassen und verlieren sollen, müssen, wollen, gedrängt sind, irgendwie Häuser durchzuschreiten. Also Freud entwirft seine Konzeption des psychischen Apparats anhand räumlicher Bilder. Kafka schickt sein K in endlose Spracharchitekturen, aus denen er nie wieder rauskommen wird. Und das ist auch allen von Anfang an klar. Mit dem Medium des Films ist man plötzlich auch in der Lage, wirklich Räume so erlebbar zu machen, dass man in sie eindringt, im Gegensatz zum Theater, wo man ja eigentlich immer außen vor steht. Und eigentlich ist der Witz an diesen ganzen Wanderungen durch diese Häuser, das ist eine Rite de Passage mit mehr oder weniger ungewissem Ausgang. Manchmal kommt man bereichert raus, oft sterben die Helden. Und das war so ein bisschen die Idee, dass man diesen schönen, klaren 30er-Jahre-Gang verlässt und plötzlich in so eine andere Welt eintaucht. Also dass man das wirklich auch haptisch erlebt, dass hier ein Temperaturwechsel stattfindet.
Ein Wagnis auch, oder?
Auch ein Wagnis. Ich würde sagen, ich hoffe, dass man einfach wie eine andere Stimmung kommt, wenn man dann da reingeht. Dass man das Nüchterne hinter sich lässt und anfängt, von der Stimmung geleitet zu assoziieren.
Im Ausstellungsraum dann ein großer schwarzer Kubus. Und über eine Treppe kommen wir in verschiedene, wie eine Wohnung aufgeteilten Räume mit verschiedenen Zimmern.
Ich wünschte, ich könnte das jetzt so eloquent machen wie Herr Hitchcock. Aber das versuche ich erst gar nicht. Ich führe Sie also jetzt ganz nüchtern durch die auch verlassene Kammer der Gehilfen. Das hier ist das Schlafzimmer der beiden. Was man hört, ist Händel Klaus, der eine Schutzdichtung geschrieben hat für dieses Haus, damit es abgedichtet ist, dass es nicht heimgesucht wird von Gespenstern. Also das hören wir hier im Hintergrund.
Unter dem Siegel der Verschwiegenheit, ohne einen weiteren Laut, ganz nachdem du dir geschworen und auch mir versprochen hast, dich, wie es dich halten wird, auch von selbst und selbst daran zu halten, wie an einen Hut, den dein Kopf, den du damit versprichst, leichthin sitzend trägt, der womöglich aber weht davon, als ein Blatt oder Druck einer Zeichnung aus Schweigen, dieser zeitlebens dir folgenden Zeit oder Unzeit mit all ihren stummen Griffen, deinen Schritten im Schatten des Mundes, des Halses, der Brust mit der Lunge, den Lauten der Venen, die du bezähmst, wodurch sie vergehen, schweigend, unhörbar.
Händel Klaus Stimme kommt aus der Nachttischtruhe. Darin auch ein Bild der Flickzwillinge in ihren roten Kleidchen, ineinander gekeilt, schlafend.
Da haben die Gehilfen ihre Arbeitskleidchen aufgehängt und hier ist ihr Bett. Dass sie, weil sie ja so ein in sich geschlossenes System sind, auch teilen auf kleinem Raum.
Neben dem Schlafzimmer dann eine Duschkabine. Der Boden ist herausgerissen.
Hier halte ich es jetzt doch mit Hitchcock und sage einfach nur the bathroom.
Im nächsten Zimmer ein langer schwarzer Tisch, auf dem, wie im Museum, Objekte ausgestellt sind.
So, das ist jetzt das Arbeitszimmer der Gehilfen. Hier sammeln sie und tragen zusammen, was sie eben an Spuren noch gefunden haben von meinen beiden schreibenden Gästen, die sich dann irgendwo in irgendwelche Gefilde begeben haben, die wir nicht rekonstruieren konnten. Das sind die Überbleibsel.
Was ist das?
Das sind lauter kleine Gipsobjekte. Und es sieht so aus, als wäre die Aktion die gewesen, dass die Objekte in der Teeküche einfach aufgefüllt worden sind. Das heißt, offensichtlich war da zu viel Leere vorhanden, die es dann zu füllen galt. Hier werden noch Scherben sortiert. Das hier ist ein Zettel, der von K an E gewidmet ist. Und hier ein kleines Geschenk, das E dann K hinterlassen hat.
Das sind die einzigen Sachen, die zurückgeblieben sind.
Und nein, aus das denen sind nicht die einzigen Sachen. Wir haben glücklicherweise auch negative, die wir hier in der Dunkelkammer in positive versuchen umzuwandeln. Wenn Sie durch dieses Loch gucken in der Wand.
Was sehe ich denn?
Dann sehen Sie die Dunkelkammer der Gehilfen. Und da werden diese ganzen Fotos vergrößert, die wir dann auch hinten in dem Raum ausgestellt haben. Also die fertig sind, sind schon zu besichtigen.
Und im hinteren Raum dann ein Lesesessel und ein Regal mit Büchern.
Und weil das ja alles eher rätselhaft ist mit diesem Verschwinden, haben sich die Gehilfen eine kleine Bibliothek angeschafft. Und zwar haben sie versucht, jede freudsche Traumdeutung zu bekommen in so vielen Sprachen als möglich, um sich in diese Vorkommnisse zu vertiefen. Das heißt, wir haben eine chinesische, wir haben eine italienische, wir haben mehrere spanische Ausgaben gefunden. Wir haben natürlich das Original, die deutsche, wir haben die Holländer hier liegen, Hebräisch, die griechische Version, die etwas dünn geratene russische, Dänisch und Schwedisch.
Was hilft Freuds Traumdeutung beim Verständnis von ihrer Arbeit?
Ja, ich habe, wie gesagt, das ist etwas, also was ich extrem interessant finde schon lange, ist, dass die beginnende Moderne wirklich angefangen hat, räumliche Bilder mit Sprache zu verknüpfen. Also beziehungsweise sich für komplexe Denkvorgänge räumlicher Bilder bedient hat. Also Freud, der also nicht nur in der Traumdeutung, aber an vielen Stellen darauf verweist, dass der psychische Apparat konstruiert ist wie ein Raum, also architektonische Bilder zu Hilfe nimmt. Und das ist das andere Objekt, das wir hier sehen. Das ist auch also 1910 geschrieben, Herzog Blaubarts Burg von Bartok. Und plötzlich wird sozusagen diese Burg zur Hauptperson einer Oper. Und das ist für eine Bühnenbildnerin logischerweise ein wirklich aufregendes Gedankengebäude. Es ist natürlich nicht nur, wie gesagt, also das wäre jetzt nicht so interessant, wenn es nicht so endlose Referenzen produzieren würde. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Freud sowieso, aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit diesen ganzen Vorläufern wie Edgar Allan Poe, bei dem dann noch wirklich dazu kommt, dass die Räume etwas mit den Leuten machen und nicht umgekehrt. Also nicht der Mensch kommt und macht was mit dem Raum, sondern die Räume werden aktiv und bringen die Leute irgendwo hin. Also das hat Johannes Binotto, der mit Elisabeth Bonfen zusammen über das Böse Haus im Film sprechen wird, wunderbar ausgearbeitet in der Lizenziatsarbeit, die er Tatorte genannt hat, die sich mit Wechselwirkungen zwischen unheimlichen Orten und Menschen auseinandersetzt, dass das kippt, dieses Verhältnis von Mensch zu Raum. Und ich glaube, das hat wirklich mit beginnender Moderne zu tun, mit den Möglichkeiten der Fotografie, des Films. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass also das Zeitalter der Vernunft hat plötzlich angefangen, auf seiner Schattenseite Monster zu produzieren. Also Frankenstein ist in dieser Zeit entstanden. Dracula kommt plötzlich irgendwie düster aus dem 19. Jahrhundert raus. Also diese untoten Figuren, die wie Symptom von einer Vernunfts- und Lichtseite funktionieren. Was auch extrem interessant ist, also ich arbeite ja gerne mit diese Kammer funktioniert wie ein schwarzes Quadrat, also ein Kubus. Also zitiert in dem Sinne auch eine Grundform der Moderne. Und ich habe neulich gelesen, und das finde ich auch wirklich höchst merkwürdig, dass das Urbild des beginnenden Jahrhunderts, also Malevichs schwarzes Quadrat, in der Version von 1915 in Petersburg ist offensichtlich, dass in der Forschung hat keine stabilen Seitenlängenangaben. Also es gibt endlose Literatur drüber und die Seitenlängen variieren. Und man würde doch denken, das ist nun das Einfachste von der Welt, dieses Bild auszumessen. Und auch dieses Bild ist eine endlose Diskursmaschinerie. Was wurde über dieses Ding geschrieben? Und das, ich fand das unglaublich aufregend, dass man das nicht mal stabil kriegt, indem man einen Meter in die Hand nimmt und es nachmisst.
Das eine sind ja diese vielen beweglichen oder sich ständig bewegenden Verweissysteme. Das andere, was hier stattfindet, was aber auch in Ihrer Arbeit im Theater stattfindet, ist, dass man dann für einen Moment doch etwas fassen muss oder etwas hinstellen muss. So. Sie nennen Ihre Theaterarbeit, die Sie machen in dem Buch, dass es ein ständiges Dolmetschen ist. Ja. Was heißt das?
Ja, das heißt, dass ich mir wirklich vorstelle, man hat diese alten Texte und man ist immer auch ein bisschen in der Position der Archäologin, weil man einfach anfängt zu graben und so weiter. Und diese Texte versucht man in was zu transportieren, was lesbar ist jetzt für unsere Zeit. Also das heißt, man ist auch immer irgendwie im Prozess, sich zu legitimieren. Und ich glaube, es ist keine Einbahnstraße. Also man fährt nicht von hüben nach drüben, sondern der Prozess geht eben auch zurück. Also wir produzieren Bilder und diese Bilder werden dann wieder besprochen und die fließen dann zurück in andere Narrative. Also das ist ja auch das Faszinierende an überhaupt der Theaterarbeit schlechthin. Also vielleicht anders, vielleicht wirklich noch mehr. Also wir produzieren ja in dem Sinne nichts, was für die Ewigkeit geschrieben ist oder gemacht ist, sondern das ist wirklich was. Wir sind dermaßen im steten Austausch von hüben nach drüben begriffen. Vielleicht auch in dem Sinne, also Dolmetschen ist ja was wahnsinnig Flüchtiges. Ich versuche irgendwie von einer Sprache was zu verstehen und transportiere es in die andere.
Nun, das landläufige Verständnis ist ja eher, okay, und wenn es weg ist, ist es weg und nichts bleibt. Und Sie, wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, natürlich bleibt da etwas. Eben in diesem ständigen Fluss von Diskursen, die sich gegenseitig auch wieder nähern.
Und das ist genau auch wirklich das Anliegen dieser Arbeit hier, das vielleicht wirklich nochmal speziell zu thematisieren, dass man sagt, auch wenn es weg ist am Schluss, man ist immer ein Teil einer Diskursmaschine, man macht nichts außerhalb. Es ist immer so, dass man Erbschaften antritt und aber auch, dass man welche weitergibt. Das ist wirklich das Nachleben und also es ist wirklich in einem Sinne Warburgs, der hat ja wirklich wieder die antike beziehungsweise die Renaissance-Bilderwelt in unser Bewusstsein gebracht, und zwar eben mit dem Aspekt dessen, dass man die natürlich niemals so verstehen wird, wie jemand, der im 15. Jahrhundert gelebt hat, jemand, der in der Antike gelebt hat. Aber die Sachen sind immer transformiert. Sie kommen immer transformiert zu uns und wir transformieren sie weiter. Das ist eben der Gestaltungsprozess. Und das ist aber auch diese ewige Unruhe, mit der man umgeht.
Nun bleibt von diesem Projekt mehr übrig oder wird mehr übrig bleiben. Es gibt eine Publikation dazu, die sehr eigenständig ist, sehr viel Spaß macht, einen wirklich auch reinzieht in diese Art von Muriel Gerstners Denken. Wie geht es Ihnen damit? Vielleicht auch im Zusammenhang, dass wir hier in der Nationalbibliothek stehen.
Ja, das ist natürlich genau die Pointe dieses Orts. Also es geht wirklich zentral um diese zwei schreibenden Freunde. Gleichzeitig sind wir hier bereits in einem Archiv gelandet. Also das ist auch immer so ein bisschen unheimlich. Also dieses Buch, das wir da gemacht haben gemeinsam, das wird dieser Bibliothek einverleibt. Und das kann man dann sagen, tazit, da schläft man dann ad aeternam, mehr oder weniger, in der Grundvorstellung.
Und ist es eine gute Vorstellung?
Es ist die, die zu unserem Kulturkreis vollkommen unauslöschbar gehört. Das ist das, von dem wir uns ernähren, sozusagen, wir kleinen Vampire der Gegenwart. Und das ist das, was wir dann aber auch weitergeben. Und das ist ein faszinierendes Gebäude, weil es ist an sich auch in dem Sinne ein, ja, man kann das so nennen, ein böses Haus, man kommt hier rein. Es ist eine wunderbare Architektur, also es ist ein 30er-Jahre-Bau. Und man muss aber wissen, dass es 7 Stockwerke in die Tiefe gebaut ein riesiges Archiv gibt, das wirklich mit Schweizer Schätzen gefüllt ist. Also man läuft so durch diese Gänge, also da kann man nicht einfach so rein, man muss sich führen lassen, was aber wirklich spannend ist, und dann läuft man so an Glauser vorbei und man läuft an vielen Künstlern vorbei, man hat den Mani Matta Nachlass, man hat alles, was sozusagen die Schweizer Geschichte und Kultur ausmacht, hat man stehen. Also das ist wirklich so eine, in dem Sinne auch Verdauungsmaschinerie.
In Ihrem Projekt zu bösen Häusern gehen, hat es Muriel Gerstner gewagt, nichts weniger als ihren eigenen Schaffensprozess zu reflektieren und präsentieren. Weit weg von einer Repräsentation ihrer Arbeit über die letzten 20 Jahre führt sie dieser Weg, und doch verweist sie sehr direkt immer wieder auf genau diese. Auf Menschen, Lebende und Tote, die ihr wichtig sind, auf Denkfiguren, die sie umtreiben, auf Texte, die sie geprägt haben. Auf das, was sie umtreibt als Künstlerin, was sie vorwärts treibt. Und je tiefer man eindringt in diese Verweis- und Erzählmaschine, desto persönlicher kommt sie einem vor.
Oh ja, die ist aus vielen Gründen persönlich, ja, ja. Also die, wie gesagt, also es hat viel mit Freundschaftsverhältnissen zu tun. Es hat viel mit Gesprächen zu tun. Es ist auch persönlich, weil ich habe mich auch auf dem Weg zu dieser Arbeit wieder mit neuen Leuten angefreundet. Also wunderbare Zusammenarbeit gehabt mit einem Grafikerpaar aus Bern, den Franziska Schott und Marco Schiebig, die dieses Buch gestaltet haben und aber gleichzeitig die Arbeit wirklich wie Dramaturgen begleitet haben. Also wir haben endlose Gespräche über alles geführt. Und persönlich ist es natürlich auch, das ist dann, ja, über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten. Das ist jetzt einfach auch eine Geschmacksfrage. Ich meine, ich habe das jetzt einfach nach meinem Geschmack gemacht.
Ich glaube, was ich unter persönlich auch verstehe, ist, dass es ist immer sehr schwierig oder auch so ein bisschen tabu, den Kreationsprozess bei Künstlern oder Künstlerinnen zu thematisieren oder mitzukriegen. Und ich habe das Gefühl, sie stellen uns unglaublich viel hier zur Verfügung, von wie sie Kreation verstehen, aber auch wie sie sie erleben. Es ist fast ein intimer Blick da drauf.
Ja, das Haus ist ja auch so gehalten, dass man eigentlich ein bisschen grenzüberschreitend, man geht in ein Haus von jemandem, also man guckt sich das Schlafzimmer an, man guckt sich die Dusche an, man guckt sich irgendwie an, wie die leben, wie sie arbeiten. Es ist natürlich genau das, dass ich jetzt jemanden zu diesem K mache, der in irgendeine, also dass ich die Zuschauer, das fällt mir aber jetzt gerade erst auf, während wir drüber reden, dass ich die Leute natürlich dazu bringe, dass sie ein bisschen zu nah gucken, im Idealfall. Und ja, und das mit diesen Schaffensprozessen, das ist eine unglaublich ambivalente Geschichte, weil A, weiß ich, dass man zu Schöpfung natürlich nichts sagen kann, B, weiß ich aber auch, dass man irgendwie die Unruhe beschreiben kann, in die einen das versetzt. Also dass das ja auch das ist, was Kultur produziert. Also wenn wir alle verkehrsberuhigt irgendwie und lächelnd in der Welt sitzen würden, würde sich nichts drehen. Es hat letzten Endes natürlich auch mit der Absurdität von Schöpfung zu tun. Also es gibt ein wunderbares Bild, Heidegger benutzt das, Lacan greift es auf. Die sprechen von Krug als dem ersten von Menschenhand gefertigten Objekt. Und warum? Ich meine, die Idee ist wirklich bestechend. Sie sagen, mit der Idee des Kruges kommt auch die Leere in die Welt, nämlich dass es einen Hohlraum gibt. Und mit dem Konzept der Leere kommt auch das Bedürfnis rein, sie zu füllen. Und das ist auch so einer der zentralen Gedanken auf dem Weg zu dieser Arbeit. Was um alles in der Welt bringt uns dazu, das zu tun, was wir halt tun, jeder auf seine Art.
Muriel Gerstner. Die Bühnenbildnerin zeigt derzeit ihren Beitrag zur Quadrinale für Bühnenbild und Theaterarchitektur in Prag 2007 in Bern in der Nationalbibliothek. Die Ausstellung dauert bis Mitte Oktober und sehr zu empfehlen und dazugehörig ist auch das Buch »Zu bösen Häusern gehen«, das im Christoph-Merian-Verlag erschienen ist. So viel von Reflexe von heute.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.